Ja, heute ist ein besonderer Tag. Wir sehen die drei Täuflinge. Sie haben schon vieles erzählt, vieles gesagt. Jetzt dürft ihr euch ausruhen. Jetzt dürft ihr zuhören. Ja, es war ein öffentliches Bekenntnis. Ich bin Christ geworden. Ich möchte Jesus nachfolgen. Ich bin seins. Ich gehöre ihm. Und das möchte ich deutlich allen zeigen. Ich schäme mich nicht. Ich stehe hier im Wasser und ich bezeuge, ich bin Christ. Vielleicht sitzen hier aber manche, die nicht wirklich Jesus kennen, die ein bisschen noch, ja, seitlich am Rand stehen. Vielleicht fragst du dich, warum überhaupt Taufe, warum überhaupt Jesus, warum reden wir über irgendeine Rettung, warum lassen sich die Menschen taufen, was hat alles das mit sich, warum sind so viele da, um das zu sehen? Wenn du dich das alles fragst, dann bist du heute hier genau richtig. Es ist gut, dass du diese Fragen dir stellst. Wenn wir in die Bibel schauen, sehen wir, dass Gott Menschen nie geschaffen hat, damit sie alleine sind, damit sie getrennt von ihm sind. Er hat sie dafür geschaffen, dass sie in seiner Nähe bleiben, dass sie ihn lieben, dass sie seine Liebe spüren, dass sie Frieden im Herzen haben. Aber wir alle kennen das doch. In unserem Leben ist sehr viel, sehr oft irgendeine Schuld, irgendeine Leere, irgendein Egoismus, vielleicht irgendeine Angst, vielleicht Stolz, vielleicht irgendeine Verletzung. Und die Bibel nennt das alles Sünde. Und das Problem ist, der Mensch kann sich von der Sünde nicht selber retten. Er kann sich nicht befreien. Er kann nicht sagen, ach, morgen handle ich einfach anders. Das funktioniert nicht. Du fällst immer wieder da rein. Und so versucht der Mensch, das irgendwie auszugleichen. Irgendwie versuchen, auch gut zu sein. Vielleicht durch einen Erfolg im Leben, wo er sich sagt, na guck mal, ich bin doch was wert. Ich bin doch gar nicht mal so schlecht. Vielleicht durch Geld, ja, was er verdient und sagt, guck mal, ich bin erfolgreich. Vielleicht durch eine bestimmte Anerkennung bei den Menschen oder einfach durch gute Werke. Einfach so was Gutes tun. Um zu sagen, ich bin nicht schlecht. Aber egal, was wir tun, irgendwie merken wir, da fehlt was. Irgendwie fehlt da was. Und unser Herz spürt diese Schuld. Wir spüren, dass wir weit von Gott entfernt sind. Und diesen Menschen reicht Gott die Hand, Jesus reicht die Hand und sagt, greif nach ihr. Hier ist sie. Greif meine Hand. Mit anderen Worten möchte Jesus sagen, ich möchte für dich etwas tun, was du selber nicht tun kannst. Ich möchte für dich etwas tun, was du nicht tun kannst. Und Jesus hebt sich damit von allen Religionen, die es gibt. Denn jede Religion sagt, tu was Gutes, streng dich an, streng dich mehr an, sei doch gut. Und Jesus allein sagt, du kannst es nicht, du schaffst es nicht, deswegen greif meine Hand. Er hebt sich von allen Religionen damit ab. Denn alle gehen den breiten Weg ins Verderbnis. Und Jesus sagt, greif meine Hand. Durch meinen Tod am Kreuz rette ich dich, wenn du daran glaubst. Und genau dort begegnet uns auch Jesus, jedem Einzelnen, und sagt, ich werde dich retten. Und als ich heute über die Taufe so ein bisschen nachgedacht habe, vielleicht ihr auch, ist mir eine Person in der Bibel so besonders aufgefallen. Das ist Noah. Gott sah damals die Welt, die war dunkel, sie war gewaltvoll und die war hoffnungslos. Und Gott wählt einen Mann, das ist Noah, und er sagt ihm, es gibt einen Weg der Rettung. Und das ist die Arche, die sollst du bauen. Und Noah baut nicht einen Tag, nicht zwei Tage, sondern viele Jahre, Jahrzehnte baut er diese Arche. Und die Leute lachen wahrscheinlich über ihn und denken, was macht er da? Es ist kein Wasser in der Nähe, es ist kein Regen da, das ist doch ein Spinner. Aber er vertraut Gott und er baut. Nicht, weil er alles versteht, sondern weil er einfach vertraut, dass Gott es gut meint und dass es richtig ist. Und er geht Schritt für Schritt mit Noah und dann mit Gott. Und dann fängt es an zu regnen und Gott sagt, steig in die Arche, das ist deine Rettung. Und er glaubt, er nimmt seine Familie und er steigt ein. Und damit rettet er seine ganze Familie, weil er Gott vertraut. Und wisst ihr, die Arche ist so ein Bild für Jesus. Wenn du Jesus vertraust, dann rettet er dich. Nicht deine Leistung, nicht dein Gutsein, sondern Jesus tut das. Nicht deine Religion, nicht dein Werk von dir, irgendwas, sondern allein die Liebe Gottes und allein die Gnade Gottes rettet dich. Nichts anderes. Lass dich nicht einreden, wenn jemand sagt, du musst Gutes tun. Und am Ende wird Gott das alles auf die Waage stellen und gucken, ob es gereicht hat. Nein, die Bibel sagt ganz klar, wenn du Jesus vertraust, wenn er dein Herr ist, dann weißt du, dass du das ewige Leben hast. Du musst nicht schätzen, du musst nicht überlegen und nicht irgendwie ganz stark hoffen. Du weißt es. Denn die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jesus, Gott gab alles, das Allerwertvollste, was er hatte, seinen Sohn. Und das bedeutet, Gott hat den Menschen nicht aufgegeben, nicht gesagt, versuche es, sondern er hat seinen Sohn ans Kreuz geschickt und er nahm deine Schuld auf sich. Und die Taufe, die wir heute gesehen haben, bei der wir dabei sein durften, ist ein Zeichen von dem, dass ein Mensch verstanden hat, ja, ich kann ohne Jesus nicht. Ich kann nicht selber mir es leisten, in den Himmel zu kommen. Ich kann es mir nicht verdienen. Ich kann nur diese Gnade annehmen, mehr nicht. Und das haben sie bezeugt. Das Wasser rettet nicht, aber Jesus rettet. Und das, was sie gemacht haben da draußen, das war ein Zeichen. Ich bin gestorben und ich bin mit Jesus auferstanden. Ich bin ein neuer Mensch. Ich bin eine neue Kreatur. Ich gehöre ihm. Ich bin sein Kind. Aber sie haben auch gezeigt, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte mit ihm gehen in meinem Leben. Und vielleicht sitzen hier manche, die denken, kann Jesus auch mich annehmen? Ja, das kann er. Das verspricht er in seinem Wort. Egal, wo du stehst, egal, wie du dich weit entfernt von Gott fühlst, egal, was du getan hast, Jesus sagt, ich werde dir vergeben, wenn du aufrichtig kommst und wenn du aufrichtig mich um Vergebung bittest. Wenn wir in die Bibel sehen, dann sehen wir Menschen, die glauben. Das war das Erste. Und wenn sie geglaubt haben, dann ließen sich die Menschen taufen. Das ist das Zweite. Zuerst kommt die Buße. Gott, ich fühle mich nicht würdig, nimm meine Sünden an. Und dann kommt die Vergebung und irgendwann kommt die Taufe. Und jetzt kannst du dich fragen, wo du stehst. Du kannst jetzt innerlich die Hand hochheben, wenn ich sage, glaubst du, dass Jesus deine Sünden vergeben hat? Hast du dir, dass du das Jesus bekannt? Wenn du jetzt die Hand hochhebst innerlich, dann bist du sein Kind. Aber genau wie das muss jetzt das Zweite folgen. Nicht, weil du dich gut genug fühlst, sondern weil es dazugehört. Jetzt muss die Taufe folgen. Und wenn du soweit bist, wenn du sagst, ja, das Erste habe ich getan, aber das Zweite nicht, dann wird dieser Gottesdienst gleich zu Ende sein und du darfst auf mich zukommen und sagen, ich möchte mich taufen lassen, weil ich bin ein Kind Gottes. Ich habe Vergebung erlebt und diesen Schritt möchte ich auch gehen. Aber die Taufe, und ich möchte uns heute ein bisschen darauf lenken, die Taufe ist der erste Schritt. Man denkt ja, das ist so ein besonderer Tag, wir haben so stark darauf hingearbeitet und jetzt das Finale, endlich erreicht. Das stimmt, die Taufe ist erreicht, aber das Leben mit Jesus beginnt gerade. Ein Leben mit Jesus ist wie eine Wanderung, die du durchgehst und viele Dinge mitnimmst. Und ich möchte dir eins zeigen. Wenn ich wandern gehe, boah, das ist schon lange her, aber wenn ich gehe, dann ziehe ich diese Dinge an. Ich ziehe auf keinen Fall diese Schuhe an, sondern ich ziehe das hier an. Wenn ich auf dem Sofa liege zu Hause und nirgendwo gehen möchte, ziehe ich das nicht an, weil das wäre komisch, wenn ich mit so Wandernschuhe, die so dick so ein Profil haben, damit ich wirklich wandern kann, dass ich sowas anziehe. Nein, wenn ich unterwegs bin, dann ziehe ich das an. Und wisst ihr was? Ein Leben mit Jesus beginnt und die Nachfolge beginnt und diese Dinge sollt ihr anziehen, also innerlich anziehen. Denn es wird nicht einfach sein. Es wird ab und zu ja, hart sein. Zeiten, wo ihr kämpfen müsst, Zeiten, wo ihr Glauben zeigen müsst, da, wo ihr wirklich kein Ende seht. Aber ihr dürft Jesus vertrauen. Und ich möchte euch, wenn ihr das angezogen habt, und damit habt ihr das heute getan, ihr habt gesagt, ich möchte Jesus nachfolgen. Ich möchte euch heute so 5 Dinge mitgeben. dass ihr das mitnehmen müsst. Also das muss sein. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, dann gehören diese fünf Dinge dazu. Also, ihr dürft das mit einem Spiel vergleichen. Ich packe meinen Koffer, nur in diesem Fall packe ich meinen Rucksack und ich nehme etwas mit. Das Erste, was ich mitnehme, wenn ich wandern gehe, ich denke, das wird jedem klar sein, das ist Wasser. Also ich muss ja irgendwie überleben, ja, weil die Wanderung wird lange sein. Und wenn ich unterwegs mit Jesus bin, dann nehme ich Brot mit. Wasser und Brot. Ich packe meinen Rucksack und ich nehme erstmal Wasser und Brot. Das sind die ersten zwei Dinge. Das sollte für das Wort Gottes stehen, dass ich mich davon ernähren möchte. Wenn ihr mit Jesus unterwegs seid, und das seid ihr, und ich sage das jedem Einzelnen, aber heute seid ihr so ein bisschen im Fokus, dann müsst ihr diese Sachen mitnehmen. Das Wort Gottes, ihr müsst euch davon ernähren. Denn wenn ihr das nicht tut, dann werdet ihr irgendwann wie jeder Mensch auch schwach werden. Und es wird schwierig sein. Wir lesen in 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 2. Dort steht, und ihr seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwächst. Es wird über geistliche Kindheit gesprochen. Es wird vom Wort Gottes gesprochen. Man kann sogar in die Gemeinde gehen. Man kann ein Christ sein. Man kann alles richtig tun. Und das ist auch gut so. Das ist auch richtig so. Man kann gläubig sich nennen und moralisch leben. Aber wenn ein Mensch sich nicht von der Bibel ernährt, wenn er nicht jeden Tag aus dem Wort lernt und lebt, dann wirst du nicht wachsen. Du wirst als Christ nicht wachsen. Das ist so. Das ist ein Prinzip der Bibel. Das funktioniert nicht anders. Wir bestehen aus Geist, Seele und Körper. Wie der Mensch seinen Körper ernährt, so müsst ihr auch euren Geist ernähren. Einfach mal eine Frage. Was denkt ihr? Schafft ein Mensch einen Tag ohne Essen? Ja. Jetzt haben manche gedacht, oh, was will er? Nein, vielleicht. Ja, natürlich. Zwei Tage? Ja. Drei Tage? Ja, also da knurrt schon der Magen ganz schön laut wahrscheinlich, aber ja. Er schafft ziemlich viele Tage. Das funktioniert. Aber der Mensch wird nicht stärker dadurch. Es wird schwierig sein. Man wird schwach sein. Es fangen solche Dinge an, dass ja nicht nur der Magen knurrt, sondern der Kopf arbeitet nicht mehr richtig. Man erlebt Schwindelgefühle, Verwirrtheit, Kraftlosigkeit, vielleicht so stark, dass sogar dich jemand tragen muss, weil du nicht mehr kannst. Jetzt rate mal, was passiert, wenn du deinen Geist nicht ernährst. Das wird so ähnlich sein. Auch unsere Seele braucht Nahrung, also unser Geist. Viele Menschen nennen sich gläubig, aber halten sich vom Wort Gottes ziemlich weit entfernt. So nach dem Motto, es liegt da im Regal, verstaubt nicht, ich mache das ab und zu sauber, aber ich nutze das nicht wirklich. Das bringt dir nichts. Du schaffst ohne das Wort Gottes einen Tag, zwei Tage, drei Tage, eine Woche. Aber gut tun wird dir das nicht. Irgendwann kommt Müdigkeit in dein Herz. Man verliert den Frieden. Man verliert die Kraft, gegen Versuchungen zu kämpfen. Man sieht plötzlich kleine Probleme als etwas ganz, ganz Großes. Man verliert den Fokus, weil man nicht das Wichtigste und das Richtige vor Augen hat. Und wisst ihr, das ist keine Verurteilung, sondern das ist eine liebevolle Warnung Gottes heute an euch. Nehmt das mit auf die Reise, wenn ihr mit Jesus unterwegs seid. Das Wort Gottes ist die Nahrung für euer Herz. Trost in schweren Tagen, Licht in wirklich sehr, sehr dunklen Momenten und Kraft, wenn du einfach gar nicht weiter weißt. Jesus sagte in Johannes 8, Vers 31, wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger, hat Alex heute auch gesagt. Er sagte nicht, wenn ihr einen Vers liest, so ab und zu, dann reicht das, dann ist das okay. Nein, er sagte, wenn ihr in meinem Wort bleibt, wenn ihr euch damit beschäftigt, wenn ihr jedes Mal wirklich daran festhält. Ich glaube, jeder von euch hat heute ein Handy mitgebracht, fast jeder. Wie oft habt ihr heute drauf geschaut? Wie oft habt ihr es aufgemacht? Kamera, Nachrichten. Ihr habt heute damit gelebt. Ja, warum? Weil Handy so dazugehört in unseren Alltag. Wir können es fast gar nicht ohne. Aber genau so sagt Jesus, das Wort Gottes soll in deinen Alltag gehören. Du sollst damit leben, damit arbeiten, es benutzen. Es ist kein Buch, so nach dem Motto, wie ein Roman. Ich habe es gelesen, ich weiß, wie es ausgeht, also ist okay. Nein, nein, Jesus spricht zu dir durch sein Wort. Das ist sehr, sehr wichtig. Es soll in deinem Alltag etwas Wichtiges sein. Es soll dein Denken prägen, deine Entscheidungen prägen. Darum sagte Jesus auch in Matthäus 7, Vers 7 und 24, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, also nicht nur hört, sondern sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baut. Jesus spricht hier und sagt, dein Leben, da werden Stürme sein. Willst du es oder nicht, aber die Stürme werden kommen. Schwere Zeiten werden kommen. Du wirst Fragen haben. Es werden Versuchungen da sein. Krisen werden da sein. Es wird nicht einfach. All das gehört zum Leben. Aber der Unterschied wird sein, wer dein Fundament ist. Auf was baust du? Und Jesus möchte das sein. Sein Wort sollte es sein. Damit du nicht wankst, damit du feststehst, wenn alle Stürme und wenn alles um dich herum fällt, sollst du feststehen auf Jesus Christus. Das wünsche ich dir vom Herzen. Das ist das Erste, was du auf die Wanderung nehmen solltest. Also, ich packe meinen Koffer, ich packe meinen Rucksack, ich nehme Brot und Wasser mit. Und das Zweite, was ich mitnehme, ich nehme ein Seil mit. Ein Seil soll heute ein Zeichen für etwas sein. Es sollte ein Zeichen dafür sein, dass du nicht alleine diese Wanderung gehen solltest. Du solltest jemanden mitnehmen vielleicht. Es fällt uns nicht einfach, mit Jesus unterwegs zu sein oder einfach als Christ in dieser Welt zu sein. Such dir Menschen, die dich begleiten. Das ist sehr, sehr wichtig. Ich persönlich glaube, dass es wichtig ist, als Christ, der gerade anfängt, diese Nachfolge zu gehen. In der Bibel, oder die Bibel warnt uns in 1. Petrus 5, 8, dort wird gesagt, das ist ein sehr berühmter Vers, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Das klingt ernst, oder? Und das ist es auch. Besonders Menschen, die gerade unterwegs sind, die gerade angefangen haben, glaubt, der Widersacher ist wie ein Löwe. Er brüllt, er ist mächtig, er ist sehr, sehr stark und man sollte mit ihm nicht spielen. Und man sollte alles Mögliche tun, um von ihm fern zu bleiben und Schutz zu suchen. Nicht, weil ihr schwach seid, nicht, weil ihr schlecht seid, sondern weil der Anfang oft sehr, sehr schwer fällt. Deshalb braucht ihr vielleicht jemanden, der in eurer Nähe ist. Keiner von uns ist geschaffen, um alleine zu kämpfen. Auch starke Menschen brauchen jemanden. Wir kennen die Geschichte von Samson, der so stark und kräftig war, aber irgendwann war er alleine und irgendwann kamen Dinge und er hatte keinen, der ihm helfen kann. Also keine Person, an die er sich wenden kann vielleicht. Ich wünsche euch, dass ihr eine Person in eurem Leben habt, die ab und zu kommt und sagt, hey Anna, wie geht's dir? Wie geht's dir heute wirklich? Joshua, wie fühlst du dich? Und Alex, wie war deine Woche? Manchmal brauchen wir jemanden, dem wir erzählen, wie müde wir sind, dass wir Probleme haben, dass wir uns an jemanden wenden können, dem wir einfach vertrauen können, der für uns beten kann. Sucht euch vielleicht eine Person, der ihr ab und zu sagen könnt oder jetzt sagen könnt, bitte lass mich nicht los. Wenn ich irgendwann nicht in die Gemeinde komme und du merkst, ich bin nicht da, ruf mich an. Ruf mich an und frag ehrlich, was los, wo bist du? Weil es kann sein, dass ich mich abschließen werde, dass ich mich zurückziehen werde und ich brauche jemanden. Aber ich werde es nicht sagen in dem Moment. Es hilft, jemanden zu haben. Nicht, weil du schwach bist, sondern weil es weise ist, so zu tun. Der Stolz sagt, ich lasse es oder ich schaffe es alleine. Aber die Demut sagt, ich brauche Gott und ich brauche Menschen, die einfach in meiner Nähe sind und mir helfen. Und wisst ihr, was oft gefährlich ist, wenn Menschen sich oft zurückziehen, sich einfach abschließen, wenn man plötzlich allein bleiben möchte, wenn man niemanden an sich heranlässt, dann wird's richtig schwierig. Natürlich gibt es Zeiten, wo wir einfach das brauchen, mit Gott alleine zu sein, zu überlegen, zu beten. Jesus hat es auch getan. Aber manchmal steckt dahinter viel mehr. Manchmal steckt dahinter irgendeine Verletzung, etwas, was jemand gesagt hat und man hat sich zurückgezogen. Man hat irgendwas nicht geklärt. Es gibt irgendeine Sünde, mit der man kämpft. Dinge, die man einfach verstecken möchte. Und genau dort beginnt die Gefahr, wenn eine Person sich zurückzieht. Weil dort ist der Feind und er brüllt, er ist da. Er sieht dich und weiß, dass du verletzlich bist. Da, wo niemand da ist vielleicht. Darum möchte ich euch ermutigen, bleibt offen. Nehmt auf die Reise jemanden, der ab und zu das Seil auf der anderen Seite hält. Der euch sichert, der ab und zu sagt, hey, ich bin da, lass uns beten, lass uns drüber reden. Lass uns treffen, einen Kaffee trinken, spazieren gehen, Fußball spielen. Lass uns einfach quatschen. Und das ist sehr, sehr wichtig. Weil dann werdet ihr im Glauben wachsen und nicht alleine sein. Also, ich packe meinen Koffer, ich packe meinen Rucksack, ich nehme Brot, Wasser und ich nehme ein Seil mit. Und das Dritte, was ich mitnehme, das hat jeder wahrscheinlich im Handy, aber ich wollte es nicht im Handy, sondern ich wollte es anders. Ich nehme ein Kompass mit mir. Das ist etwas, was selten noch jemand hat. Ab und zu im Handy, wie gesagt, aber nicht einfach so. Ich nehme einen Kompass mit auf die Reise. Das ist doch logisch. Ich muss doch wissen, wohin ich gehen soll. Wo ist Norden und wo es hingeht. Du wirst mit Jesus lange unterwegs sein. Es wird nicht einfach sein, es wird ein schwerer Weg sein. Und oft sind da Entscheidungen da, die wichtig sind. Und oft sind Menschen da, die in deiner Nähe sind, die deine Richtung vielleicht irgendwie beeinflussen werden. Unsere Freunde, unser Umfeld, unsere Gemeinschaft, sie beeinflussen deine Richtung, wo du hingehst. Die Bibel spricht darüber sehr offen. Sie sagt in 1. Korinther 15, Vers 23, lasst euch nicht irreführen. Schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das bedeutet nicht, dass ihr euch von Menschen zurückziehen sollt. So, das war's, ich sperre mich ein, ich darf mit keinem reden. Nein, das ist nicht wahr. Die Bibel fordert sogar, dass du rausgehst, dass du mit Menschen redest, dass du von Jesus erzählst, dass du dein Glauben vor den Menschen lebst. Aber die Bibel erinnert uns daran, dass unser Umfeld Einfluss auf unser Herz hat. Mit welchen Menschen du Zeit verbringst, wird dich prägen. Es wird dein Herz prägen, es wird deine Entscheidung prägen, deine Gefühle prägen. Es wird dein Lebensstil verändern. Darum ist es wichtig, sich ehrlich zu fragen, wer beeinflusst mich heute? Wer ist in meiner Nähe und Jesus, tut mir das gut oder nicht? Manche sagen ja, ach, ich komme schon klar. Ich brauche niemanden und ich kann mit Freunden unterwegs sein, egal wo. Ich werde von Jesus erzählen, ich werde sie beeinflussen. Weißt du was, das stimmt vielleicht für eine Zeit und für eine Zeit wird das wahrscheinlich funktionieren, aber irgendwann beeinflussen dich auch deine Freunde. Und da könnte es gefährlich sein. Deshalb ist es wichtig, sich Menschen auszusuchen, die Jesus lieben. Wo du immer wieder zurückgehst und sagst, sie sollen auch mein Leben beeinflussen. Sie sollen ein großer Teil meines Lebens sein. Und das sind Christen, Menschen, die Jesus lieben, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Denn der Glaube ist nicht ein Weg, auf den man alleine gehen sollte, wie ich schon gesagt habe, sondern es ist ein Weg, den man mit der Gemeinde und mit den anderen Menschen gehen soll. Und Gemeinde, wo ihr jetzt auch hier seid, es ist nicht einfach ein Haus, wo wir einfach Sonntag hinkommen, um einfach eine Predigt zu hören. Nein, eine Gemeinde ist eine Familie. Wir sind hier, weil wir geistlich eine Familie sind. Menschen, die gemeinsam wachsen möchten mit Jesus, gemeinsam Herausforderungen haben mit Jesus, gemeinsam glauben. Das ist eine Familie. Darum möchte ich euch ermutigen, bleibt nicht am Rand stehen, werdet ein Teil von der Gemeinde. Also ihr seid ja Mitglieder, damit seid ihr schon ein Teil, aber ein Teil zu sein bedeutet noch viel mehr. Besonders nach der Taufe ist das wichtig. Denn wenn ein Mensch sich langsam zurückzieht, also Sonntag fehlt, noch ein Sonntag fehlt, dann wird sein Herz Stück für Stück kalt. Aber man geht auch in die Welt heraus und die Welt ist da, die Welt ist laut und sie prägt dein Herz besonders. Darum ist die Gemeinschaft sehr, sehr wichtig. Nicht aus Pflicht, sondern weil ihr es braucht. Möchtet ihr das hören oder nicht? Aber die Gemeinde und die Gemeinschaft mit Christen soll euer Leben stark beeinflussen. Ich glaube, genau deshalb ist es so wichtig, zum Beispiel Hauskreise zu haben. Da, wo du hingehst, da, wo du dich offen einfach bekennen kannst, vielleicht auch was erzählen kannst, auch sagen kannst, wo deine Schwierigkeiten sind, wo du offen sein kannst füreinander. Wisst ihr, es gab so einen Mann, das haben so viele schon gehört, der Mann hieß C.S. Lewis, er wurde 1998 geboren und war ein sehr gebildeter Mann. Er ist in England geboren und eine Zeit lang hat er sich als Atheist gesehen. Er glaubte nicht an Gott und sagte, Gott gibt's nicht. Dann begann sein Leben sich langsam zu verändern. Nicht nur durch ein Riesenereignis irgendwie sowas passiert, sondern es kamen Menschen in seinem Leben, er hat Freunde plötzlich gehabt, die Christen waren, und weil er sehr gebildet war, wollte er wissen, wieso sie glauben, und hat sich sehr gerne mit ihnen unterhalten. Also nicht gestritten, sondern intellektuell einfach sich unterhalten. Denn er hatte sehr viele Zweifel an diesem Glauben und sehr viele Dinge, wo er sagte, jetzt werde ich ihm sagen und dann wird er sehen, dass es Gott nicht gibt. Also hat er sich sehr oft sich Zeit genommen, mit ihm zu reden. Aber es kam dazu, dass er sich 1931 zu Jesus bekehrt hat. Er konnte nicht anders. Er kam mit allen Argumenten und ging mit Herz voller Jesus nach Hause. Aber er sagte später, so sinngemäß, er sagte, der Glaube ist kein plötzlicher Sprung. So patz und du bist Christ. Also so war das bei ihm. Sondern es ist ein Weg, auf dem man geführt wird. Und oft von Menschen, weil wir ja mit Menschen reden. Und genau das zeigt uns dieser Punkt sehr stark. Der Weg mit Jesus soll mit Menschen auch sein, die dich verändern, die dich beeinflussen irgendwie. Nicht durch eine große Predigt, sondern durch Zeiten, die ihr nimmt, die ihr einfach, wenn ihr jemanden einlädt, mit jemandem einfach Freundschaft habt oder einfach Zeit verbringt. Also, ich packe meinen Rucksack, ich nehme Brot und Wasser mit, ich nehme einen Seil mit, ich nehme einen Kompass mit und ich nehme natürlich, das geht ja gar nicht anders, ich nehme ein Taschenmesser mit. Das ist doch klar. Also Taschenmesser hat viele Funktionen. Ich habe ein Messer, ich habe hier einen Flaschenöffner, ich habe hier einen Zahnstocher, wenn man irgendwas gegessen hat gerade. Und zum Beispiel, ich habe hier sogar einen Kuli drin, wenn ich zum Beispiel jemandem einen Brief schreiben möchte, ja, so in der Wildnis. Das ist ein tolles Ding, so ein Taschenmesser, weil es viele Dinge kann. Ein Teil mit so vielen Funktionen. Und als ich darüber nachgedacht habe, dachte ich mir, genau so sollte der Dienst in der Gemeinde sein. Also, das, was ihr auf jeden Fall fokussieren solltet, ist ein Dienst in der Gemeinde. Gott möchte euch gebrauchen. Gott hat euch ausgestattet mit vielen Gaben, auch Talenten von Geburt an. Ihr habt sehr, sehr vieles. Und es ist praktisch. Er möchte euch wirklich in der Gemeinde für sich und für die anderen, die drumherum sind, einsetzen, weil ihr vielfältig seid. Ihr könnt sehr, sehr viel. Nicht jeder hat eine Aufgabe. Nicht jeder soll hier vorne stehen. Nicht jeder soll in der Küche stehen. Nicht jeder soll draußen aufräumen. Jeder hat irgendwas. Vielleicht habt ihr heute viele gesehen, die draußen was aufgebaut haben. Und ich habe mich voll zurückgehalten, weil ich davon nichts verstehe, welcher Kabel wohin gehört. Also wenn ich da jetzt anfangen würde, würde Veit irgendwann kommen und sagen, komm, geh einfach, mach was anderes. Ich überlasse ihm das. Das heißt, irgendwie möchte Gott euch einsetzen. Fangt an zu dienen. Das ist sehr wichtig in der Gemeinde. Fangt an zu dienen. Nach der Taufe beginnt ein neues Leben. Und Gott sagt, es soll praktisch auch sein. Nicht nur glauben, sondern praktisch was tun. In 1. Korinther 12 vergleicht die Bibel die Gemeinde mit einem Körper. Er sagt, jeder Mitglied ist wie ein Teil eines Körpers. Jeder Teil hat eine Bedeutung, jeder Teil hat eine Aufgabe und seinen Platz. Das bedeutet, jeder ist wichtig. Man kann nicht entbehren. Also wenn irgendwann mein Daumen sagen würde, weißt du was, ich höre auf, dann wäre das eine Behinderung, sagen wir mal so. Dann würde ich ohne Daumen sein. Und das ist eine Verletzung, das ist nicht gut. Und das Gleiche ist auch da. Wenn ein Mitglied in der Gemeinde hier ist und sagt, ich muss nichts tun, dann tut das der Gemeinde auch nicht gut, weil einer da ist, der nichts hat, keine Aufgabe hat, der einfach nur da ist. Das ist schade. Deswegen ist das wichtig, das zu tun. Es ist wichtig, sein Herz und sein Leben mit Dienst zu füllen. Wisst ihr, in Matthäus 12 wird gebraucht Gott ein Bild und er sagt, also Jesus tut das, ein Prinzip eines Hauses. Er sagt, wenn ein Haus leer gemacht wurde von schlechten Dingen, dann sollte er nicht leer bleiben, sondern da sollte guten Dinge reinkommen. Das Gleiche ist auch mit euch. Ihr habt euch von sehr vielen Dingen getrennt in eurem Leben. Ihr habt gesagt, ich möchte das alte Leben nicht mehr haben. Anna, du hast sogar gesagt, ich weiß schon gar nicht mehr, was alles so passiert ist. Ja, und das ist gut so. Trenn dich von dem, was früher war. Aber nach diesem Prinzip, was Jesus sagt, solltet ihr nicht leer bleiben, sondern jetzt solltet ihr euer Leben auch mit etwas Gutem füllen. Und oft kann es wirklich etwas mit einem Dienst zu tun haben. Ein Dienst ermutigt auch Menschen im Leben. Zum Beispiel, wir lesen in 2. Korinther 4, Vers 1, dort steht, darum lassen wir uns nicht entmutigen, weil wir diesen Dienst haben, gemäß der Barmherzigkeit, die wir empfangen haben. Wisst ihr, Menschen, die einen Platz in der Gemeinde haben, die sagen, ich bin hier und ich habe einen Dienst, ich habe eine Aufgabe, die fühlen sich oft ermutigt auch im Leben, oft gestärkt im Leben. Also, fangt an. Und das kann vielleicht ein Gebet sein, dass ihr mit jemand betet. Vielleicht ein offenes Ohr, dass ihr sagt, weißt du was, ich möchte gerne Menschen zuhören, wenn sie erzählen von ihren Problemen. Vielleicht ist das eine Einladung. Sonntag, ihr steht auf, guckt euch jemand um und sagt so, den möchte ich zum Kaffee einladen. Das ist auch ein Dienst, Gemeinschaft zu haben. Gott gebraucht euch und das möchte er praktisch tun. Also, ich packe meinen Rucksack, ich nehme Brot und Wasser mit, ich nehme ein Seil mit, ich nehme einen Kompass mit und ich nehme ein Taschenmesser mit. Und das Letzte, was ich mitnehme, ich nehme eine Landkarte mit. Kompass ist ja schön, aber wenn ich nicht weiß, wo was liegt, dann bringt mir das nichts. Ich nehme eine Landkarte, wo viele Wege sind und sie ist wichtig. Sie ist sehr, sehr wichtig. Eine Landkarte ist sehr, sehr wichtig. Ich möchte euch fragen, was denkt ihr, wie oft steht das Wort Christ in der Bibel? Wenn jemand weiß, Hand hoch. Nein, nicht schlimm, 3-mal. Nicht viel. Jetzt ratet mal, wie oft steht Jünger in der Bibel? Mehr als 3-mal oder weniger? Mehr? Ein bisschen nur? Ungefähr 300-mal. 300-mal ungefähr. Das zeigt uns etwas Wichtiges. Jesus hat uns nicht nur dazu berufen, an ihn zu glauben, sondern er hat uns berufen, ihm nachzufolgen. Das ist wichtig. Mit ihm zu leben, von ihm zu lernen, mit ihm zu wachsen und sein Jünger zu sein. Ein Christ ist nicht unbedingt ein Jünger, aber ein Jünger ist immer ein Christ. Leider denken sehr, sehr viele, ach, ich weiß ja, wie es ist mit Gott. Also wie gesagt, ich habe in der Bibel ein paar Verse gelesen, dann habe ich irgendwie so eine Predigt gehört und jetzt weiß ich, wie es ist. Aber weißt du, ein Jünger bleibt so demütig, dass er sagt, ich brauche Jesus heute wie am Tag meiner Taufe, genau gleich. Ich brauche ihn, weil ich nicht anders kann. Jeder Atemzug meines Lebens hängt von ihm ab. Ich brauche ihn und ohne ihn will ich einfach nicht. Nach der Taufe beginnt nicht das Ende meines Weges, sondern da ziehe ich die Wanderschuhe an, da nehme ich die Sachen mit und da sage ich einfach, weil ich das auch getan habe und ich weiß, der Weg war sehr, sehr holprig, aber ich gehe sehr, sehr lange schon mit Jesus und ich bin sehr froh, dass ich das tue. Ich hatte keinen Tag in meinem Leben, wo ich das bereut habe. Jesus sagt, wenn mir jemand nachfolgt, dann verleugne er sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Das bedeutet, Nachfolge ist nicht etwas Einmaliges. Ich habe es bei der Taufe versprochen und das war's. Ihr werdet es jeden Tag tun müssen. Ihr müsst jeden Tag euch entscheiden, ich möchte Jesus nachfolgen. Weil es werden viele Versuchungen da sein, die euch sagen, ach, heute kannst du mal ein bisschen es sein lassen. Nein. Tu es nicht. Entscheide dich jeden Tag aufs Neue. Deshalb ist es wichtig, eine Landkarte zu nehmen, weil ein Jünger sagt nicht, ich finde den Weg schon selber, sondern er sagt, Jesus, ich verlasse mich auf dich. Du sollst mir zeigen, wohin es geht. Und er wird dich bis zum Ziel führen. Das hat er versprochen. Jeden Tag, wenn du ihm vertraust, wird er dich bis zum Ziel führen. Wisst ihr, es ist traurig, dass so viele Christen nach der Taufe einfach müde werden und einfach es sein lassen, einfach stehen lassen und sagen, jetzt habe ich es ja erreicht. Nein, das ist es nicht. Der spannende Teil deines Lebens liegt vor dir. Das ist ein Abenteuer, jeden Tag aufs Neue diesen Weg zu beschreiten und wirklich mit Jesus unterwegs zu sein. Ich möchte uns auch als Gemeinde etwas sagen, nicht nur den Täuflingen. Liebe Gemeinde, lasst uns für diese drei beten. Lasst uns ins Gebet sie nehmen, weil ja, sie gehen einen Weg, der nicht einfach sein wird. Lasst uns auf sie Acht haben. Lasst uns einfach schauen, wie sie mit Jesus leben und sie nicht verurteilen, sondern sie ermutigen, wenn etwas passiert. Einfach für sie da zu sein. Denn wir sind eine Familie und so sollten wir uns auch halten zueinander. Jesus im Mittelpunkt, aber wir stehen um ihn herum. Wir stehen zusammen. Darum wollen wir jetzt gemeinsam auch beten. Aber zuerst möchte ich sagen, diese fünf Dinge, behaltet das, nehmt das ernst. Ihr werdet merken, jedes davon braucht ihr. Jedes davon ist wichtig. Es hat einen Teil in eurem Leben und das ist nicht umsonst, dass Jesus so viel drüber sagt. Vielleicht sitzen auch heute hier manche, die sagen, ich würde auch gerne mit Jesus unterwegs sein. Ich würde auch gerne mit Jesus diesen Schritt tun. Dann darfst du nach diesem Gottesdienst kommen und dann darfst du auf mich gerne zukommen und wir werden zusammen beten. Wenn du sagst, ich lebe schon mit Jesus, aber irgendwie klappt das nicht, irgendwie brauche ich da... Ich weiß es nicht, es funktioniert nicht so ganz, ich bin schwach, ich falle, dann komm auf mich zu. Wir reden zusammen, wir beten füreinander und wir gucken, wie es dir geht.